Ja, ich möchte euch heute wieder recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Bibelabend. Ich freue mich immer so sehr, mit euch gemeinsam das Wort Gottes zu lesen. Es zu lesen, es zu vertiefen. Es freut mich, es gemeinsam zu tun. Und ich danke meinem Herrn, dass ich jetzt da ein Werkzeug in seiner Hand sein darf. Ja, wir wollen uns heute mit dem ersten Buch Mose befassen. Wir kommen jetzt zum Kapitel 17. Und ich werde jetzt als erstes das Kapitel mal vorlesen. Kapitel 17, Abvers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männliches ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft, von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte eine 100-Jährige ein Kind geboren werden? Und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und als er mit ihm ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborene Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war, unter seinen Hausgenossen. Und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut am selben Tag, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. und alles, was männlich war in seinem Haus, daheim geboren und von Fremdlingen um Geld gekauft, wurde mit ihm beschnitten. Ja, soweit also der Text von heute. Und nun wollen wir einfach beginnen. Ich beginne Kapitel 17 mit dem Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. In diesem Vers erfahren wir gleich zu Beginn vom Zeitpunkt dieses Geschehens. Abraham war 99 Jahre alt. So beginnt dieses Kapitel mit der Altersangabe Abrahams und endet das Kapitel auch mit der Altersangabe Abrahams. Wollen wir jetzt einen kurzen Rückblick machen. Wir wissen damit, dass seit Abrahams Auszug aus Haran bis zu unserem heutigen Text inzwischen 24 Jahre vergangen waren. Er war in dieser Zeit im gelobten Land, zog durch die Hungersnot, im Ungehorsam und im mangelnden Vertrauen auf Gottes Schutz und Fürsorge nach Ägypten, verlor dort fast an seine Frau Sarai, an den Pharao, zog dann wieder zurück nach Kanaan und trennte sich von seinem Neffen Lot. Im letzten Kapitel hörten wir dann von der Geburt seines ersten Sohnes Ismael von Hagar, der Magd seiner Frau Sarai. Er war 86 Jahre alt. Also, es war vor 13 Jahren. In einer Theophanie, ja, was heißt das? Eine Theophanie ist eine Gotteserscheinung. Als in einer Gotteserscheinung sprach Gott der Herr wieder zu Abraham. Doch der Herr gebraucht dabei zum ersten Mal für sich selbst die hebräische Bezeichnung für seine Allmacht, nämlich El Shaddai. Diese Allmacht drückt natürlich sowohl seine Macht als Wohltäter aus, als auch seine Macht als Richter. Die Erscheinungsform, wie Gott Abraham erschien, das wissen wir jetzt nicht. Ob in der Schechina-Herrlichkeit oder auf eine andere Art. Es bleibt ein Geheimnis. Und der Allmächtige gebot ihm nun: Wandle vor mir und sei untadelig. Diese Aufforderung, wandle und sei untadelig vor mir, das spricht von einer vertrauensvollen Hingabe eines treuen Knechtes an seinen Herrn. Es bezeichnet und betont auch eine demütige, dankbare und liebevolle Unterwerfung. Kennen wir solche Verhaltensweise schon? Haben wir von solchen Verhaltensweisen schon gehört, bis heute, in unserem ersten Buch? Ja, klar. Lesen wir doch mal nur die zwei bekannten, von den zwei bekannten Männern. Zunächst schlagen wir doch mal auf 1. Mose, Kapitel 5, den Vers 24. 1. Mose 5, Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn weggenommen. Also wir hören hier: Henoch wandelte vor Gott nach dem Wohlgefallen Gottes. Er tat, was recht war in den Augen Gottes. Dann lesen wir von dem zweiten Mann. Da schlagen wir auf, ein Kapitel später. 1. Mose Kapitel 6, den Vers 9. 1. Mose, Kapitel 6, den Vers 9. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Auch Noah bescheinigt Gott der Herr, dass er ein gerechter Mann vor Gott war und mit Gott wandelte. Er bezeugte Gott, er verkündete seinen Namen, gehorchte Gott im Vertrauen auf ihn. Und was tat er? Wir wissen, er baute die Arche. Obwohl wir Abraham trotz seiner Verfehlung bisher als unser Vorbild im Glauben erkennen durften, wissen wir nicht, warum Gott der Herr diese Ermahnung aussprach. Vielleicht war es der Irrweg nach Ägypten oder die überstürzte Heirat mit Hagar auf das Anraten von Sarai. Wir wissen es nicht. So wollen wir auch nicht spekulieren. Gott weiß es. Doch eines wissen wir. Denn jeder Gläubige durchläuft einen Heiligungsprozess, den Gott, der Herr, für ihn vorherbestimmt hat. So könnten wir jetzt Gottes Aufruf hier an Abraham auch als eine Ermunterung deuten, im Glauben zu wachsen. Doch meine Frage jetzt wieder an euch, was bedeutet das für uns? Für uns heute? Gott spricht heute nicht mit uns wie mit Abraham, auch wenn das einige glauben wollen oder danach streben. Doch er spricht mit uns heute durch sein Wort. Und Gott ist, wie wir wissen, unveränderlich. Er ist heute noch so wie damals. Er kann sich nämlich gar nicht verändern. Warum nicht? Weil er von Ewigkeit vollkommen ist. Er ist vollkommen und an der Vollkommenheit ist nichts mehr zu ändern. Er ist vollkommen. Und so haben auch wir heute dieses Gebot, wohlgefällig vor uns im Herrn Jesus zu wandeln. Da wollen wir gleich mal ein paar Stellen davon in unserer Schrift lesen. Petrus zum Beispiel ermuntert uns dazu. Das lesen wir in 1. Petrus, Kapitel 2, den Vers 5. Schlag doch bitte auf. 1. Petrus, Kapitel 2, der Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja, das ist doch eine Ermunterung, lebendige Steine zu werden für unseren Herrn und Meister, unseren Herrn Jesus. Wir sind ein heiliges Priestertum. Also, Petrus ermuntert uns dazu, auch das zu tun, danach zu leben, nach dem Wohlgefallen des Herrn. Was macht Paulus im Kolosserbrief? Er betet für die Kolosser um Unterstützung Jesu. Schlagen wir auf, Kolosser Kapitel 1, den Vers 10. Kolosser 1, den Vers 10. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Ja, das ist eine Bitte, die Paulus hier für die Kolosser an Gott spricht. Die gilt auch für uns heute. Auch wir sollen darum bitten und beten, um die Kraft unseres Herrn, dass wir wohlgefällig nach seinem Willen leben dürfen und können. Und im Römerbrief ermahnt uns Paulus und seine Adressaten, um ein wohlgefälliges Leben zu führen. Schlagen wir auch da nochmal auf. Römer Kapitel 12, Vers 1. Römer Kapitel 12, der Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, wie Petrus schon sagte, und zwar auch Paulus, sie ermahnen uns, in diesem wohlgefälligen Leben zu wandeln, die uns doch der Herr geschenkt hat. Und jetzt zum Schluss, als letztes Beispiel, was sagt unser Herr dazu? Ja, unser Herr Jesus fasst in seiner Göttlichkeit und seiner Vollkommenheit alles zusammen, in einem oder in zwei, drei Versen. Schlagen wir doch auf Matthäus, Kapitel 22, die Verse 37 bis 39. Matthäus, Kapitel 22, die Verse 37 bis 39. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kann man das noch besser ausdrücken? Mit Sicherheit nicht. Denn all das umschließt all das ein, was uns unser Herr gebietet. Wohlgefällig zu leben nach seinem Willen. Ja, in der Schrift werden wir immer wieder und mit Nachdruck aufmerksam gemacht, ein Gott wohlgefälliges Leben nach seinem Willen zu leben. Und wir brauchen diese Ermunterungen. Wir brauchen diese Ermahnungen. Wir brauchen diese Gebete. Ja, wie das tägliche Brot für unsere Verdorbenheit. Doch nach dieser Ermahnung bzw. dem Gebot Gottes, wandle vor mir und sei untadelig, folgen jetzt die Verheißungen Gottes. Und so lesen wir jetzt im Vers 2. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Mit dieser Aussage erinnert und bestätigt Gott, der Herr, erneut Abraham seinen Bund mit ihm. Hier wiederholt der Herr also seine bisher schon genannten Verheißungen, dass er ihn mehren möchte. Und zur Erinnerung lesen wir auch diese Stelle nochmal ganz kurz. Schlagen wir nochmal auf, 1. Mose, Kapitel 15, den Vers 5. 1. Mose 15, den Vers 5. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Abraham soll klar und deutlich die Gnade und die Güte Gottes für sich erkennen und soll nicht mehr wanken. Menschlich gesehen war es für Abraham sicher unvorstellbar, so eine große Nachkommenschaft zu erhalten, wo er doch weiß, dass Sarai unfruchtbar ist. Und so beginnt Gott, der Herr, diesen Vers mit seinem Wunsch, exakter gesagt, seinem ewigen Ratschluss, ich will. Dieses bestimmende Ich will kommt in diesem Kapitel insgesamt 7 Mal vor, hier das 1. Mal. Der Herr bestärkt damit gegenüber Abraham seine bereits vergebenen Verheißungen. Und Abrahams sofortige Reaktion lesen wir jetzt im nächsten Vers. Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, weil er im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Dieses Niederfallen auf sein Angesicht war nicht ausschließlich ein Akt der Anbetung, sondern auch die Anerkennung seiner Göttlichkeit und seiner Allmacht. Er wusste, wer zu ihm sprach. Denn Gott, der Herr, hatte sich ja selbst im Vers 1 als El Shaddai, als Gott der Allmächtige vorgestellt. Der Herr erinnert hier Abraham, dass er in seinem Bund steht. Deshalb teilt der Herr Abraham eine Erweiterung seines Bundes mit. So spiegelt sich auch hier klar und deutlich auch Gottes Gerechtigkeit wider. Was meine ich damit? Der Herr hat einen Bund mit Abraham geschlossen, einen Bund der Gnade. Abraham war damit ein Bündnispartner. Und Veränderungen bedürfen der einvernehmlichen Zustimmung beider Bündnispartner. Auch wenn, wie wir hier wissen, es ein einseitiger Bund ist, der nur von Gott gehalten werden musste, war doch Abraham ein von Gott bestimmter Bundespartner. Und so informierte Gott der Herr seinen Bundespartner über eine Veränderung, eine Erweiterung seines Bundes mit folgendem Inhalt. Du sollst ein Vater vieler Völker werden. Doch was ist jetzt hier die Veränderung? Hatten wir das schon nicht schon gehört? Lesen wir doch mal die bestehende Verheißung bisher. Und dazu schlagen wir es auf, 1. Mose, Kapitel 12, den Vers 2. 1. Mose, Kapitel 12, den Vers 2. und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Im heutigen Text verheißt Gott der Herr Abraham, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Also bisher war nur zugesagt, dass Abraham der Stammvater einer einzigen Nation sein sollte. Nun wird er jedoch zum Vater einer ganzen Anzahl von Völkern bestimmt. Erfüllt worden ist das in den zwei jüdischen Völkern Juda und Israel, sowie in vielen arabischen Völkern und Stämmen durch Ismael. Gott daher wollte Abraham mit dieser Verheißung sicher seinen Glauben stärken und ihn ermutigen. Und so folgt im nächsten Vers eine weitere Veränderung. Vers 5. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Hier in diesem Vers verändert Gott der Herr den Namen seines Bundespartners und nennt auch den Grund dafür. Besser gesagt, der Herr passt den Namen der neuen Situation, der neuen Verheißung an und betont damit den Inhalt oder dessen Sinn. Sein bisheriger Name war Abraham und bedeutete erhabener Vater. Der neue Name Abraham bedeutet Vater der oder einer Menge und beinhaltet somit diese Veränderung des Bundes, ein Vater vieler Völker zu sein. Beachten wir hier den festlegenden Willen oder den ewigen Ratschluss Gottes. Im Vers 4 sagt er, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Wenn der hier bereits sagt, ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Diese Verheißung ist so sicher, als wäre sie bereits eingetroffen. Deshalb diese Bezeichnung. So folgt im nächsten Vers die Grundlage für diese Verheißung. Vers 6. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Der Herr wiederholt hier zum ersten Male die Verheißung seiner fruchtbaren Vermehrung gegenüber Abraham, also dem Vater vieler Völker. Und Gott, der Herr, fügt hier eine weitere Einmaligkeit hinzu. Abraham soll nicht nur gewöhnliche Nachkommen haben, sondern auch Könige sollen von ihm abstammen, sowohl jüdische als auch nicht jüdische. Und so kommen wir nun zum nächsten Ich will. Vers 7. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Nachdem Gott der Herr im Vers 2 einen Bund mit Abraham schloss, indem er Abraham verheißen hatte, dass er ihn zu einem einzigen großen Volk machen würde, erweiterte der Herr im vorhergehenden Vers 6 seine Verheißung auf Nachkommen auf viele Völker, also inklusive von Königen. Weiter verbündet sich der Herr hier mit Abraham, als auch mit seinem Samen nach ihm, und zwar von Geschlecht zu Geschlecht. Was ist das für eine Beruhigung, den wahren, allmächtigen Gott als Verbündeten für sich und seine Nachkommen zu haben? Das ist doch eine Verheißung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wie glücklich wären wir jetzt nur hier bemerkt, wenn wir diese Verheißung hätten, dass unsere Nachkommen, also unsere Kinder, bereits diese Verheißung hätten, ihn als unseren Gott zu erkennen. Ja, machen wir weiter. Ein ganz wichtiges Merkmal dieses Bundes soll sein, dass es ein ewiger Bund sein soll zwischen Abraham und seinem Samen nach ihm. Doch was heißt das? Das hebräische Wort für ewig heißt Olam. Dieses Wort kann sowohl für einen bestimmten längeren Zeitraum, also ein Zeitalter gebraucht werden, aber auch für die Weltzeit allgemein angewendet werden oder auch als Anwendung für den unbegrenzten und endlosen Zustand Gottes benutzt werden. Aus der Schrift wissen wir aber, dass Gott der Herr diesen Schöpfungszustand einmal auflösen und ersetzen wird. Wo lesen wir das? Schlag mir auf. Offenbarung 21, den Vers 1. Offenbarung 21, den Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Ja, nachdem wir in dieser Schöpfung leben, so wie auch Abraham, als er diese Verheißung mit diesem Bund erhalten hat, kann das Wort Olam, oder zu Deutsch ewig, nicht den neuen, den erneuerten Zustand in der Ewigkeit Gottes bedeuten, sondern es muss sich auf die Begrenztheit dieser Schöpfung beziehen. Und so müssen wir das auch hier verstehen. Dieser ewige Bund Gottes mit Abraham endet also mit der Menschheitsgeschichte am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn der Herr einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Doch noch nicht genug damit. Der Herr verbündet sich, dass er Abrahams Gott sein will, als auch der Gott seines Samens. Und was besagt es? Dass Gott, dass Abraham Abrahams Gott ist. Gott wird mit seiner Weisheit Abraham und seinen Samen leiten und beraten. Gott wird mit seiner Kraft Abraham und seinen Samen schützen, ihnen helfen und ihnen beistehen. Gott wird mit seiner Güte Abraham und seinen Samen versorgen und sie trösten. Ja, welche große Liebe und Gnade erkennen wir da wieder in unserem allmächtigen Gott. Und damit kommen wir zum nächsten Ich will, im Vers 8. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Dieser Vers ist eine mehrfache Wiederholung von Gottes Verheißung über den Landbesitz, sowohl für ihn selbst als auch für seinen Samen nach ihm. Zur Erinnerung lesen wir jetzt nochmal diese Stellen. Es sind drei. Schlagen wir zuerst auf 1. Mose, Kapitel 12, den Vers 7. 1. Mose, Kapitel 12, den Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Was erkennen wir daraus? In diesem Vers erhält also der Same Abrahams die Verheißung. Schlagen wir ein Kapitel weiter auf. Kapitel 13, den Vers 15. Kapitel 13, den Vers 15. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Was hören wir in dem Vers? In diesem Vers erhält sowohl Abraham als auch sein Same die Verheißung für das Land. Ich will dir und deinem Samen geben. Und gehen wir zwei Kapitel weiter. 1. Mose 15, den Vers 18. 1. Mose 15, den Vers 18. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Ja, in diesem Vers erhält wieder der Same Abrahams die Verheißung. Und im heutigen Text bestätigt Gott der Herr den Landbesitz von Kanaan für Abraham und seine Nachkommen für ewig. Das heißt, solange die Erde besteht, gehört das Land dem jüdischen Volk. Und die Erfüllung dieses Landbesitzes, wann wird es geschehen? Es wird erst im messianischen Reich stattfinden. Und so folgt nun im nächsten Vers eine Aufforderung von Gott. Lesen wir Vers 9. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, auf Gottes Bundesverheißung folgt nun Gottes Aufforderung an seinen Bündnispartner Abraham und seinem Samen nach ihm, diese Verheißungen auch zu bewahren. Das heißt, auch danach zur Ehre Gottes zu leben, sie zu befolgen und sie zu erfüllen. Doch das ist jedoch keine Bedingung. Gott sagt hier keineswegs, Er wird im Fall von Abrahams Versagen diese Verheißung nicht erfüllen, sondern Gott wird seine Verheißungen treu erfüllen, ganz egal, wie Abraham und seine Nachkommen reagieren werden. Er ist treu. Am Vorbild dieser Verheißung Gottes wollen wir für uns heute stets Paulus Worte vom Korintherbrief vor Augen halten. Lesen wir doch mal 1. Korinther, Kapitel 1, den Vers 9. 1. Korinther 1, den Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, welche Besonderheit, welche Gnade steckt in dieser Aussage? Gott ist treu. Alle seine Kinder wird er in seine Herrlichkeit bringen. Er ist treu. Aber wenn wir es dieses anschauen, dann sehen wir, diese Verheißungen Gottes entnehmen wir aber auch ein Prinzip, das noch heute gilt. Erkennt ihr das Prinzip? Ja, auch für eine bedingungslose Verheißung erwartet der Verheißende eine Reaktion des Begünstigten. Gott, der Herr, erwartet hier von Abraham, dass er gehorsam ist, dass er seine Anweisungen ausführt, ihn dadurch ehrt und verherrlicht und damit ein Zeugnis für seine Mitmenschen ist und auch wird. Und wie sieht diese Erwartung jetzt Gottes für uns heute wieder aus? Unsere Errettung geschah aus der Gnade Gottes, durch den Glauben an unseren Herrn Jesus und gründet sich auf dem Erlösungswerk Jesus auf Golgatha und nicht auf unseren Werken. Unsere Reaktion auf Gottes Gnade sollte also auf Jesu Aussage nach dem größten Gebot basieren. Dazu lesen wir jetzt nochmal Matthäus Kapitel 22, die Verse 37 bis 39. Matthäus 22, Verse 37 bis 39. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gibt es zu dieser Aufforderung Jesus noch etwas hinzuzufügen? Ich denke nicht. Aber das ist das, was wir beherzigen sollen, was wir ernst nehmen sollen. Er hat uns errettet. Und wir sollen ihm dafür Dank sagen. Dank sagen, indem wir wohlgefällig leben. Und Gott, der Herr, fügt nun jetzt im nächsten Vers das Siegel für seinen Bund hinzu. Das lesen wir jetzt im Vers 10. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Gott, der Herr, spricht hier nochmal die Empfänger des Bundes an, also Abraham und seine Nachkommen. Und nachdem es ein ewiger Bund ist, ist damit auch die Dauer dieses Bundes festgelegt, nämlich bis ans Ende der Menschengeschichte. Nun folgt in diesem und dem folgenden Vers das Bundeszeichen, das Gott der Herr bestimmt hat. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Die Praxis der Beschneidung war nicht neu, denn schon unter anderem die Ägypter praktizierten dieses Ritual. Und jetzt das älteste gefundene Relief aus Ägypten, das diese Rituale zeigt, stammt aus der Zeit noch weit vor den Pyramiden. Nach weltgeschichtlichen Darstellungen, also nicht der Schrift, ist es in einem Zeitraum von 4300 Jahren vor Christus. Also eine klare Sache, es ist vorher schon bei den Ägyptern praktiziert worden. Doch im folgenden Vers erfahren wir jetzt, wo diese Beschneidung zu erfolgen hat. Das lesen wir jetzt im Vers 11.
und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Hier hören wir, dass die männliche Vorhaut beschnitten werden muss. Das Bundeszeichen konzentriert sich somit auf das Zeugungsorgan der Menschen und betont damit die Verheißung eines Nachkommen. Denn durch die Zeugung entstehen Nachkommen. Deshalb rühmen sich auch bis zum heutigen Tag die Juden der Abstammung in der männlichen oder väterlichen Linie von Abraham, weil sie dieses Siegel haben. Sie bezeugen damit ihre jüdische Abstammung von Abraham. Die Beschneidung selbst ist mit Blutvergießen gekoppelt und wird deshalb auch als Blutbund bezeichnet. Ganz deutlich kommt es jetzt zum Ausdruck bei Moses Frau Zipporah. Sie beschuldigte Mose dafür nach der Beschneidung vom zweiten Sohn Gersom. Schlagen wir doch mal auf und lesen es. 2. Mose, Kapitel 4, die Verse 25 und 26. 2. Mose, Kapitel 4, die Verse 25 und 26. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber: Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Ja, wir kennen diese Geschichte, dass Mose in Ungnade gefallen ist, weil er seinen Sohn Gersom nicht beschnitten hatte. Also erkannte Zipporah und hat es damit auch getan. Und damit hat er auch Gott die Gnade wieder walten lassen. Somit wird die Beschneidung im abrahamitischen Bund zu einem Zeichen der Identifizierung mit Gottes Erbe durch Abraham. Für den Beschnittenen ist sie damit ein Zeichen seiner Herkunft und sollte auch ein Zeichen für seine Hingabe an Gott sein, für das auserwählte Volk. Im nächsten Vers erweitert Gott der Herr dieses Siegel auf folgenden Personenkreis. Vers 12. Jedes männliche von euren Nachkommen soll auch bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. In diesem Vers folgt nun der von Gott, dem Herrn, festgelegte Zeitpunkt der Beschneidung. Denn wir wissen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. So hören wir es wie immer wieder in seinem Wort von dieser Eigenschaft und werden darauf aufmerksam gemacht. Denken wir nun als Beispiel an den Schöpfungsbericht. Und so setzt jetzt der Herr fest, dass das männliche Kind am 8. Tag beschnitten werden muss. Dabei gibt es keine Ausnahme. Alle im Haushalt befindlichen männlichen Geschlechts müssen beschnitten werden, egal ob die eigene oder erkauft sind. Mit dieser Beschneidung sollte also ein ganz bestimmtes Volk, das von Abraham abstammt, identifiziert werden. Und diese ethnische Gruppe wird im Verlauf der ganzen Geschichte als Hebräer, Israelis oder als Juden bezeichnet. Ja, und so lesen wir jetzt im nächsten Vers weiter von dieser Forderung des Herrn. Vers 13. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Gott, der Herr, wiederholt hier seine Forderungen. Alles Männliche in einem Haushalt muss beschnitten werden und setzt dies gleichzeitig als einen ewigen Bund fest. Als Siegel des abrahamitischen Bundes hat damit aber auch die Beschneidung die gleiche Gültigkeitsdauer wie der Bund selbst, also ewig und damit bis zum Ende des Erdzeitalters. Die Beschneidung, das Siegel des Bundes, ist also die Bestätigung für Abraham und seine Nachkommen für die Verheißungen, die Gottes Beitrag zum Bund sind. Denn er ist treu, er wird die Verheißungen erfüllen. Laut Dr. Fruchtenbaum ist die Beschneidung für Juden immer noch verpflichtend und darin sind jüdische Gläubige an Jesus eingeschlossen, während Gläubige aus den Heiden, also wir, davon ausgeschlossen sind. Ich möchte da jetzt keine Stellungnahme abgeben, denn da gibt es widersprüchliche Aussagen. Ich möchte sie einfach hier nur erwähnen. Also wie gesagt, ich möchte keine Stellung abgeben, ob das jetzt noch so richtig ist oder nicht. Denn durch Jesus sind viele Dinge geändert worden. Ist das mosaische Gesetz nicht, ist es abgewählt worden. Und so möchte ich jetzt nicht sagen und behaupten, dass das richtig ist oder falsch ist. Ich enthalte mich da der Meinung. Aber das mit den Heiden, dieses Urteil, dass wir ausgeschlossen sind, das entspricht auch dem Urteil des ersten Konzils der Apostel in Jerusalem über die Beschneidung von Heiden. Schlagen wir auf und lesen die Worte von Petrus und Jakobus. Wir lesen nur den einen Vers, es ist ja der ganze Kontext. Lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 15, den Vers 28. Apostelgeschichte 15, den Vers 28. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen, außer diesen notwendigen Dingen. Also, wenn wir den ganzen Kontext hier lesen, es geht hier um die Beschneidung, die von den Judenchristen gefordert wurden. Doch in dem Konzil wurde es von Petrus und Jakobus hier ganz besonders klar festgelegt, dass den Heiden also diese weitere Last nicht auferlegt werden soll, die Last der Beschneidung. Also der Jerusalemer Konzil bestätigt also, dass Heiden nicht beschnitten werden müssen. Aber von den Folgen der Nichtbeachtung seines Bundes lesen wir jetzt im nächsten Vers. Vers 14. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Ja, Gott, der Herr, sieht gerechterweise bei einer Nichtbeachtung seines Gebotes einen Bruch seines Bundes. Und so nennt der Herr auch gleich die Folge für diesen Ungehorsam, die Ausrottung seiner Seele. Was so viel bedeutet für einen Gläubigen den physischen Tod. Wie bedeutungsvoll dieses Siegel von Gottes Seite aus betrachtet wird, sehen wir bei Josua, nachdem Josua und das Volk von den Jordan überquerte. Das lesen wir jetzt in Josua Kapitel 5, die Verse 2 bis 9. Josua Kapitel 5, die Verse 2 bis 9. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir scharfe Messer und beschneide die Söhne Israels wiederum zum zweiten Mal. Da machte sich Josua scharfe Messer und beschnitt die Söhne Israels auf dem Hügel Aralot. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren in der Wüste auf dem Weg gestorben, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren. Das ganze Volk, das ausgezogen war, war zwar beschnitten, aber das ganze Volk, das auf dem Weg in der Wüste geboren war, nach ihrem Auszug aus Ägypten, war nicht beschnitten worden. Denn die Kinder Israels wanderten 40 Jahre lang in der Wüste, bis das ganze Volk der Kriegsleute umgekommen war, die aus Ägypten ausgezogen waren, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, dass sie das Land nicht sehen sollten, von dem der Herr ihren Vätern geschworen hatte, dass er es uns geben würde, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ihre Söhne nun, die er an ihrer Stelle erweckt hatte, die beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie auf dem Weg nicht beschnitten hatte. Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Darum wird jener Ort Gilgal, also Abwälzung, genannt, bis zu diesem Tag. Also in dieser Begebenheit erkennen wir wieder die Gnade Gottes, aber auch die Nachsicht Gottes für sein Volk. Aber auch für seine Forderung auf die Einhaltung seines Bundessignals, Siegels. Wegen der Umstände, also die Wanderung aus Ägypten, übte der Herr also Nachsicht für die Übertretung seines Gebots. Nun aber, nach der Überquerung des Jordan ins gelobte Land, forderte der Herr aber die Einhaltung seines Gebotes ein. Und so dürfen wir auch hier wieder erkennen, Gott will haben, dass wir seine Gebote halten. Was er uns gebietet, ist ein für alle Mal gültig. Und mit diesem Vers möchte ich für heute aus Zeitgründen jetzt erschließen. Und ich möchte unserem Herrn Jesus Dank sagen und ihm Ehre und Anbetung bringen für sein Wort, seine Liebe und seine Gnade.